Wenn Bamako jetzt fallen würde, das wäre eine Katastrophe. Dann hätten wir so eine Sahelzone, wo keiner richtig mehr regiert, wo es dann Dschihadisten gibt. Das wäre so ein unregierbarer Streifenland und das würde auch für Europa mehr Migration bedeuten.
Die Sahelzone in Westafrika ist eine Region, in die wir nicht so oft schauen. Dabei gibt es viele gute Gründe dafür. In den vergangenen Wochen gab es gehäufte Angriffe von Dschihadisten. Die Militärregierungen scheinen die Kontrolle zu verlieren und die Warnungen vor einer verschärften humanitären Notlage nehmen zu. Für uns ist das ein Anlass, um über die Region zu sprechen und darüber, wieso sie auch für uns in Europa wichtig sein muss. Hier ist Pott und die Welt, das außenpolitische Update der Zeitschrift Internationale Politik. Ich bin Martin Bialecki.
Und ich bin Katharina Peetz. Schön, dass Sie zuhören. Nach mehreren Putschen im Sahel regieren dort Militärjuntas, sowohl in Mali als auch in Burkina Faso und Niger. Vor knapp 4 Jahren hat die ehemalige Kolonialmacht Frankreich ihren Militäreinsatz in Mali beendet und sich auch aus der sonstigen Region zurückgezogen. Und das Vakuum wird vor allem von russischen Söldnern gefüllt, wobei Russland wegen der Entwicklungen der vergangenen Monate und Jahre an Ansehen verliert. Darüber und was aus alledem für Europa folgt, können wir mit einem der besten Experten für die Region sprechen. Er leitet seit fast 5 Jahren das Regionalprogramm Sahel für die Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlich willkommen, Ulf Lessing.
Guten Morgen, vielen Dank.
Ende April gab es eine beispiellose Angriffswelle der dschihadistischen Gruppierung Denim in Mali. Sie versuchte unter anderem die Hauptstadt Bamako zu blockieren. Wie erleben Sie gerade vor Ort den Alltag, die Sicherheitslage?
Ja, ich bin aktuell nicht in Bamako. Ich war am Tag des Angriffs auf dem Weg zurück und seitdem konnte ich leider nicht zurückkehren. In Bamako, es hat sich so ein bisschen stabilisiert. Der Flughafen ist auf. Die Regierung ist noch im Amt, aber ja, viele Menschen fragen sich, wann der nächste Angriff kommt. Das ist endlose Eskalation von Krisen seit über einem Jahrzehnt und kein Ende ist in Sicht.
Denim ist ja seit einigen Jahren im Sahel schon auf dem Vormarsch. Denim soll Verbindungen haben mit Al-Qaida. Wie groß schätzen Sie den Einfluss denn mittlerweile ein?
Ja, Denim ist ein richtiger Machtfaktor. Sie kontrollieren de facto einen Teil von Mali, auch von Burkina Faso, sind auch in Niger aktiv. Sie sind schon sehr weit fortgeschritten in ihrem Projekt, einen islamischen Staat zu bilden. Also sie kontrollieren ganze Dörfer, haben dann eine Parallelverwaltung, treiben Steuern ein, haben islamische Richter. Also das ist eigentlich die Hauptmacht. Sie sind noch nicht ganz so mächtig wie die Regierung, aber sie machen sehr viel Fortschritte, sind jetzt auch im Süden Mali und sind zuversichtlich genug, dass sie jetzt auch die Hauptstadt, die Regierung direkt angreifen können.
Und da gibt es unterschiedliche Einschätzungen, wie gut die Regierung das Ganze noch unter Kontrolle hat. Sie haben in einem Interview gesagt, Sie glauben, dass Mali endgültig vor dem Kollaps steht. Warum?
Wenn man sich das anguckt, seit 2012 geht es bergab. Damals hatten auch Dschihadisten und Tuareg-Rebellen ähnlich wie am 25. April angegriffen. Sie hatten den Norden Malis kurzzeitig eingenommen. Dann kam die französische Armee, hat den Norden wieder befreit, die Bundeswehr da. Es wurden wirklich also Milliardengelder versenkt dort, Entwicklungszusammenarbeit, Blauhelmtruppen, französischer Terroreinsatz, jetzt die Russen. Aber es geht immer weiter bergab, weil der Staat ist zu schwach und die Regierungskontrolle beschränkt sich mehr und mehr auf Bamako, die Hauptstadt, die anderen großen Städte. In ländlichen Regionen ist der Staat kaum oder war auch nie präsent und da baut halt Denim und aber auch der Islamische Staat, die zweite dschihadistische Gruppe, eben deutlich ihren Einfluss auf.
Der Staat ist zu schwach, sagen Sie. Wie steht es denn um den gesellschaftlichen Rückhalt für das Regime?
Also ich glaube, ironischerweise hat dieser Angriff und auch die vorhergehende Blockade von der Stadt Bamako, der Hauptstadt von Treibstofflieferung, die Zustimmung zur Regierung eher noch gesteigert. Die Menschen sind sicherlich unzufrieden mit dieser Militärregierung, die wenig erreicht hat, aber sie wollen auch nicht von Scharia regiert werden. Es gibt keine Anzeichen von Protesten, von Aufständen. Das hatte Denim gehofft, dass sie mit diesem Angriff und den vorherigen Blockaden von Treibstoff da die Leute aufstacheln können. Das ist nicht passiert. Insofern glaube ich, dass der Rückhalt für die Regierung noch da ist. Keiner will von Dschihadisten regiert werden und keiner will auch zu diesen früheren Regierungen, die zwar gewählt waren, aber sehr korrupt und auch mal mit der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich in Verbindung standen.
Sie sagen, keiner will von Dschihadisten wie Denim regiert werden und Sie haben auch schon erwähnt, die haben sich zusammengetan mit den Tuareg und das ist ja ganz interessant, weil man eigentlich nichts gemeinsam hat, aber eben den gemeinsamen Feind oder dieser gemeinsame Kampf gegen die Regierungen. Was denken Sie, wie stabil ist diese Zweckallianz?
Das ist ein rein taktisches Bündnis wie 2012. Damals hat das nur ein paar Wochen gehalten, dann haben die Dschihadisten sich schnell der Tuaregs entsorgt und jetzt haben beide Kräfte gebündelt, einfach um ein bisschen mehr Einfluss zu haben. Ganz im Norden, die Tuaregs, haben wir die Stadt Kidal eingenommen, das ist deren Hochburg. Das hätte Denim nicht alleine machen können, da brauchen sie die Tuareg. man arbeitet jetzt zusammen und so, ist es auch häufig dasselbe Personal. Man denkt, der Chef von GNAP, das ist ein malischer Tuareg. Also der war früher, war der auch nur Tuareg-Rebell, der war Separatist. Irgendwann hat er den Schwenk gemacht zum Dschihadisten. Also das geht alles so ein bisschen ineinander über, auch wenn die Gruppen an sich eigentlich sehr unterschiedlich sind. Die Tuareg-Rebellen, die wollen nur im Norden in Ruhe gelassen werden, um da ihren Schmuggelgeschäften weiter nachzugehen. Und ja, und GNAP hat ein Projekt, eine Art Kalifat zu errichten.
Was würde denn ein Umsturz in Bamako bedeuten für die Menschen im Land?
Bamako ist der letzte Anker da im Land. Der Flughafen ist noch auf. Da sitzt noch die Regierung. Das heißt, es kommen Lebensmittelimporte, werden von dort organisiert. Das würde ja weiter Richtung Kollaps sein. Wir haben es jetzt schon, dass diese ganze Sahelregion, also vom Westatlantik bis zum Roten Meer, immer instabiler ist. Da hat man den Sudankrieg, Sudan zerfällt. Daneben ist Tschad, wird überflutet mit sudanesischen Flüchtlingen. Dann kommen diese drei Sahelländer vom Militär regiert, Niger, Burkina Faso, Mali, die gerade sich noch so halten. Aber wenn Bamako jetzt fallen würde, das wäre eine Katastrophe. Das wäre wirklich dann ein weiterer Schritt. Dann hätten wir so eine Sahelzone, wo keiner richtig mehr regiert, wo es dann Dschihadisten gibt, Menschenschmuggler, Drogenhändler, das geht ja alles ineinander über, Kidnapper, also das wäre so ein unregierbarer Streifenland und das würde auch für Europa mehr Migration bedeuten.
Auf die Auswirkungen für Europa schauen wir gleich noch genauer. Noch kurz bei der politischen Dimension und bei diesen drei Staaten Mali, Burkina Faso und Niger bleibend. Die sind vor kurzem aus der westafrikanischen Wirtschaftsorganisation ECOWAS ausgetreten, haben eine eigene Allianz der Sahelstaaten gegründet. Also wir beobachten auch eine Fragmentierung. Was bedeutet das für die politische Stabilität in Westafrika?
Die drei Länder haben sich alle von Frankreich losgesagt. Frankreich war sozusagen die Ordnungsmacht im Sahel. Die Franzosen haben viel gemacht, um auch mit dem militärischen Einsatz, um die Länder zu stabilisieren. Sie haben sich aber häufig so ein bisschen undiplomatisch verhalten, auch mit Macron, so Aussagen wie die afrikanischen Staatschefs sollen sich mehr bedanken bei ihm. Das hat dann für sehr viel Ärger gesorgt. Das ist so der Grund, dass es zum Bruch kam, dieser drei Sahelländer. Mit Europa, aber auch mit ECOWAS. ECOWAS wird sehr eng mit einigen Ländern wie Côte d'Ivoire verbunden, die eben sehr gute Beziehungen zu Frankreich haben. Also sie wollten sich bewusst von Frankreich lösen, haben ihr eigenes Ding gemacht, die eigene Allianz. Aber gut, wenn man drei der ärmsten Länder der Welt zusammennimmt, das ist jetzt dann automatisch nicht gleich dann eine richtige Macht. Also es ist eine sehr schwache Allianz, die da gegründet wurde.
Jetzt hat Burkina Faso ja angekündigt, die Zahl seiner Reservisten auf 100.000 zu erhöhen. Die Armee hat aktuell gerade mal 12.000 Soldaten. Was lässt sich ja deswegen daraus ableiten? Welche Vision verfolgen Burkina Faso, Mali und Niger und wie realistisch ist denn diese Vision?
Ja, die drei Länder, wie Sie erwähnt haben, sie haben nicht genügend Soldaten, nicht genügend Sicherheitskräfte, um diese riesigen Flächenstaaten zu verwalten. Deswegen nutzen sie immer mehr Milizen. Die sozusagen so Hilfspolizisten, Hilfssoldaten, die dann bezahlt werden oder wie in Burkina Faso 2 Wochen Training bekommen und dann mit dem Gewehr an die Front geschickt werden. Es gibt jetzt schon 50.000 Freiwillige in Burkina Faso. Die haben den Konflikt sehr viel schlimmer gemacht, weil es sind keine ausgebildeten Soldaten. Die werden praktisch wie als Kanonenfutter an die erste Front geschickt und lassen dann nach dem Angriff immer ihre Wut an den Zivilisten aus. Also seitdem es diese Milizen da in Burkina Faso gibt, sind die Menschenrechtsverletzungen, die Tötung von Zivilisten dann sehr stark hochgegangen. Und das führt dann immer zu mehr Rekrutierung, weil die Dschihadisten gehen dann ganz bewusst auf die Überlebenden zu und sagen, hier, komm, also ihr habt es ja gesehen, die massakrieren euch, wir beschützen euch. Und leider hat Niger jetzt auch den Weg gewählt, auch eine Miliz aufzustellen. Mali gibt es das schon seit über 20 Jahren. Also das ist eine gefährliche Tendenz. Man outsourced Sicherheit an irgendwelche Partner, die man nicht kontrollieren kann.
Das sind ja sehr bedrückende Situation, die Sie beschreiben. Und wenn wir mal drauf schauen, was das für uns aus einer europäischen Sicht bedeutet, kann man natürlich sagen, allein schon aus altruistischen Gründen sollte einem das nicht egal sein, wenn eine Region in der Welt so im Chaos und in der Gewalt versinkt, zumal wenn so viele Zivilisten darunter leiden. Aber es hat ja eben auch konkrete Auswirkungen auf Europa. Wieso muss uns das interessieren, was im Sahel passiert?
Ganz aktuell kann man sehen, Fluchtbewegung, es ist noch nicht sehr viel, aber die Bootsflüchtlinge, die mit Booten auf den Kanarischen Inseln ankommen, von Mauretanien, da sind die Malier jetzt schon in den Top 3 Nationalitäten. Das war vorher nicht der Fall. Malier sind eigentlich nicht Kandidaten, die nach Europa wollen, maximal in die Nachbarländer, man ist da sehr heimatverbunden. Aber das merkt man schon, es sind 150.000 Malier in den letzten 2 Jahren nach Mauretanien geflohen. Viele vor Gewalt von den Russen, die eben nicht zwischen Zivilisten und Dschihadisten unterscheiden, andere wegen, weil der Konflikt sich weiter ausbreitet. Also es wird uns irgendwann treffen. Genauso die Militärregierung in Niger hat diese Landroute von Niger nach Libyen auch wieder aufgemacht. Es ist schwer, an Zahlen ranzukommen. Die UNO mauert da leider. Aber auch da ist wieder mehr Migration. Also wenn dieser Staatsverfall da sich weiter fortschreitet, dann werden wir mit Sicherheit auch mehr Migrationsbewegung Richtung Europa sehen.
Jetzt haben ja viele Menschen in Deutschland und in anderen europäischen Ländern so ein bisschen die Nase voll gerade, ne, von schlechten Nachrichten aus der Welt. Die Zeiten, sagen sie, sind schwierig genug, schlecht genug. Die Ukraine, haben sie Nahost und Iran, das ist alles irgendwie mehr als genug an Problemen. Da könnte man sich jetzt nicht auch noch um Afrika kümmern. Wie, Herr Lessing, würden Sie denn solchen Äußerungen begegnen?
Das sind Länder, die viele, auch selbst bevor ich hier kam, hatte auch Schwierigkeiten, die Hauptstädten an den einzelnen Ländern zuzuordnen. Man weiß sehr wenig, sie sind sehr, sehr arm. Sie haben aber sehr viel Macht, ne, weil sie eben so die Durchgangsroute für Migration, Flucht Richtung Europa sind. Und ob wir es nun wollen oder nicht, die Militärregierungen können in Deutschland, Europa in Politik mit beeinflussen, weil sie eben, wenn sie mehr Migranten durchlassen oder mehr fliehen, weil die Lage so verzweifelt dort ist, das wird uns in Europa irgendwann treffen. Also es gibt zu viele Krisen derzeit. Und man hat ja auch sehr viel im Sahel probiert. Da kann ich schon nachvollziehen, dass da eine gewisse Ernüchterung und Müdigkeit ist. Aber ja, wir sollten irgendwie versuchen, dran zu bleiben, zumindest mit den Regierungen in Kontakt bleiben. Jemand anders gibt's nicht. Wir wollen ja auch nicht, dass irgendwelche Dschihadisten irgendwann das übernehmen dann.
Und jetzt abgesehen von den politischen Kontakten, würde ich gerne noch mal kurz nachfragen, Herr Lessing, müsste man das dann besser erklären, warum dieses Thema so wichtig ist, auch für eine deutsche Bevölkerung? Denn wenn Sie sagen, die haben tatsächlich Macht, diese Regierungen, über die man so wenig weiß, nur vermeintlich weit weg sind, ist das ein Kommunikationsproblem auch?
Das Thema Afrika ist in der deutschen Politik ist nicht gerade so ein Gewinnerthema. Das ist halt ein Problemkonflikt. Alle denken gleich an Migration, Armut. Also da will man da auch nicht noch mehr hören dann. Ne? Also es ist ja auch nicht die einzige Region, die Migration produziert. Die ist aber leider sehr wichtig. Durch den Sahel gehen die zwei Hauptrouten aus Subsahara-Afrika Richtung Nordafrika oder Kanarische Inseln. Und was dort passiert, das wird uns auch irgendwann betreffen. Jetzt kommt natürlich auch noch die islamistische Bedrohung dazu. GNEM ist sehr fokussiert auf den Sahel. Die haben nie irgendwas in Europa geplant, aber sie expandieren sehr stark. Die sind jetzt auch die Dschihadisten in Tschadsee-Region, in Nigeria. Die dringen Richtung Togo, Benin, westafrikanische Küste vor und sind dabei, ganz Westafrika zu destabilisieren. Das wird dann uns auch Europa treffen, sind der Handelspartner. Länder wie Senegal und Côte d'Ivoire sind jetzt noch stabil, aber haben auch jetzt schon sehr viel Flüchtlinge aus dem Sahel. Und das wird dann auch da irgendwann zu merken sein, dass dann mehr Senegalesen sagen, gut, jetzt ist zu viel Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, jetzt versuche ich mein Glück auch, um nach Europa zu kommen.
Also die Bedeutung dieser Region für Europa ist eigentlich eine sehr große und trotzdem haben Sie auch schon beschrieben, es gibt vielleicht ein Desinteresse oder teilweise eben auch eine Überheblichkeit, wenn Sie die Äußerung von Macron zitieren. Frankreich ist vor einigen Jahren aus der Region, hat sich zurückgezogen, man kann vielleicht sogar sagen, ist da eigentlich verjagt worden. Was würden Sie denn sagen umgekehrt, wie ist das Image Europas im Sahel?
Weil die Menschen, gerade Deutsche, hatten ein sehr positives Image. Wir sind ja der größte Geldgeber für Entwicklungszusammenarbeit. Russland arbeitet sehr stark, um auch jetzt das Image zu ändern, Europa auf die gleiche Anti-Frankreich-Schiene zu heben. Das ist noch da, aber grundsätzlich wird Deutschland noch positiv gesehen. Das Problem so ein bisschen mit der Europäischen Union ist, wie Sie richtig sagen, Frankreich musste gehen. Die Franzosen wollen aber nicht, dass jemand anders aus Europa jetzt hier viel macht. Die Franzosen sind überzeugt, dass diese Regime irgendwann zusammenbrechen und die Nachfolgeregierung darum bitten werden, dass Frankreich zurückkommt. Das ist so die französische Grundgedanke. Und da müssten jetzt andere Länder eben auch versuchen, es entgegenzusteuern. Italien zum Beispiel ist sehr aktiv. Die sind natürlich besorgt wegen Migration. Andere wie Deutschland, andere Länder wollen sagen dann halt auch, wir wollen im Saal weitermachen, aber wir wollen auch jetzt nicht unsere französischen Freunde jetzt verkrachen, weil wir eben andere Krisen haben, wo wir Frankreich brauchen auf EU-Ebene, Ukraine. Also das ist eine komplizierte Gefechtlage. Muss auch sagen, dass die Regierungen, gerade Niger, auch nicht gerade sehr interessiert sind, mit Europa viel zu machen. Also selbst wenn Deutschland jetzt mehr versuchen würde, wären da die Einflussmöglichkeiten eher begrenzt vermutlich.
Wie ist denn im Lichte der aktuellen Ereignisse das Verhältnis von Frankreich zu den Ländern im Sahel?
Das ist schlecht. Das muss man einfach so sagen. Frankreich hat sehr viel gemacht, muss man neidlos anerkennen. Wirtschaft, viele Unternehmer waren hier, Entwicklungszusammenarbeit, militärische Hilfe, viele Dinge, die Frankreich gemacht hat. Das Problem in Frankreich, sie haben sich nie so mental von ihren ehemaligen Kolonien gelöst, haben sich da immer irgendwie so zuständig gesehen. Das ist so eine gewisse Obsession, die Franzosen mit ihren ehemaligen Kolonien haben. Sie denken, nur sie verstehen, was da passiert und sie sollten gefragt werden, wenn die EU was da machen will. Und das kommt auch dazu, dass viele Franzosen mit einer gewissen Arroganz dort auftreten. Ich auch als Deutscher, als ich da ankam, war ich echt schockiert. Ne? Ich dachte, was ist denn das hier? Ne? Der französische Botschafter, der sieht sich hier auf einer Ebene wie der Staatspräsident und das geht halt runter bis zum französischen Unternehmer und Entwicklungshelfer. Also das hat sehr viel Porzellan zerbrochen. Das kann schon sein auf politischer Ebene, dass Frankreich wieder mehr Kontakt hat. Sie haben es auch gerade probiert. Macron war gerade in Nairobi, hat einen großen Gipfel gemacht, um da über Ostafrika wieder reinzukommen nach Afrika. In Westafrika bin ich eher noch skeptisch. Das müsste wirklich so ein bisschen so ein Umdenken auf französischer Sicht vorgehen, wie man sich da präsentiert. Und ich glaube, da ist erstmal das Tischtuch zerrissen.
Wenn Sie das so beschreiben, da ist viel Porzellan zerbrochen worden von Frankreich. Es war ja auch ein bisschen eine Vorlage oder etwas, was auch Russland genutzt hat, um antikolonialistische Ressentiments zu bedienen. Und Russland nutzt natürlich auch das Vakuum, was Frankreich zurückgelassen hat, um da weiter vorzudringen. Die russischen Söldner, die sogenannte Wagner-Gruppe, war da lange Zeit aktiv. Die Nachfolgeorganisation ist das Afrika-Korps. Diese Angriffe der Dschihadisten, über die wir am Anfang gesprochen haben, inwiefern schaden die aber jetzt auch dem russischen Image im Sahel?
Russland, wie Sie richtig sagen, hat eigentlich nur im Sahel angekommen, weil die Franzosen kommunikativ Fehler gemacht haben und dann eben Putin eine Chance sah, dort sich anzubieten. Es war auch gerade die Zeit nach dem Abzug der NATO aus Afghanistan. Wir haben all die Bilder gesehen, Flughafen Kabul. Die Mali hatten Panik, die Franzosen ziehen ab. Wer rettet uns jetzt? Und da waren eben die Russen zur Stelle. Sie haben dann die Malier einen Fehler gemacht, den Russen zu glauben, was sie da erzählt haben, dass sie eben jetzt hier der eigentliche Partner sind. Die Russen haben ja viel versprochen von Getreidelieferungen, Benzin, Entwicklungsprojekte, Sicherheit. Und das hat sich so wie so eine Fata Morgana in der Wüste herausgestellt. Die haben zwar gekämpft, die Russen, haben aktuell 1500 Söldner vor Ort der ehemaligen Wagner-Gruppe, aber die haben den Konflikt schlimmer gemacht mit ihrer Brutalität. Es war wie so ein Rekrutierungsprogramm für die Dschihadisten. Im offenen Kampf waren die Russen immer sehr schlecht. Wir haben schon mal 2024 gab es eine Niederlage im Norden. Dutzende Wagner-Söldner wurden getötet. Und jetzt, als es darauf ankam, als dieser Angriff war im Norden da im ganzen Land am 25. April, da konnte man von Russland gar nichts sehen. Die sind ja aus mehreren Städten im Norden kampflos abgezogen. Man sah diese Bilder, wie sie da noch gedemütigt wurden, gefilmt, als sie da aus Kidal abzogen. Also da hat sich Mali einfach verzockt und die haben zu viel geglaubt, dass die Russen da viel bewegen würden. Und ich denke, dass die Russen jetzt auch noch, die werden versuchen, die Regierung irgendwie zu sichern. Aber der Image-Schaden ist in jedem Fall da. Ich glaube nicht, dass das Afrika-Korps noch viele Kunden in Afrika finden wird.
Wenn es die Russen nicht so richtig können und die Franzosen nicht so richtig sollen, wer drängt denn dann als Partner da in die Sahelzone? Wer bietet sich da an?
Die Türkei verkauft Drohnen, aber ist auch sehr darauf bedacht, nicht irgendwie militärisch einzugreifen. China verkauft auch Waffen, gepanzerte Fahrzeuge, Artilleriegeschütze, aber auch die wollen da nicht mit Soldaten auftreten. Das ist wirklich das Problem jetzt. Da haben die Franzosen wirklich viel Positives gemacht. Ihre Antiterrormission im ganzen Sahel hat viel stabilisiert. Wenn die Russen weggehen, ich wüsste nicht, wer sich da noch engagieren soll. Die Amerikaner haben so ein bisschen angedeutet, sie könnten helfen mit Aufklärung durch Satelliten und so weiter. Und dann so ein paar Ziele, denen Mali zu geben, wo die Dschihadisten sind. Aber das ist wirklich diese Tragödie. Ich glaube nicht, dass Europa oder selbst Frankreich zurückkommen würde, selbst wenn die Chance da ist, weil die Lage ist so aussichtslos. Und es wird niemanden geben, der das, was von Mali übrig bleibt, noch versuchen wird zu retten. Es wurden ja wirklich also Milliardensummen, bestimmt 30, wenn man das mal zusammenrechnet. Der französische Antiterror-Einsatz kostet 1 Milliarde Euro pro Jahr. Die waren 10 Jahre da, dann diese UNO-Mission, wo die Bundeswehr dabei war, das war jedes Jahr mehrere Milliarden Euro. Wir haben, glaube ich, Entwicklungszusammenarbeitprojekte von 500 Millionen pro Jahr. Also da sind wirklich Milliarden reingepumpt worden, ohne dass es was rausgekommen ist. Deswegen bin ich skeptisch, dass da noch irgendjemand von außen nach den Russen kommen wird, um da sein Glück zu probieren.
Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, deuten Sie es so, dass die Strategie der EU und auch Deutschlands ist, wir haben uns genug die Finger verbrannt und wir ziehen uns zurück?
Man versucht schon noch in Kontakt zu bleiben. Die Regierungen sind halt sehr schwierig, sie wollen nicht unbedingt und man muss einfach realistisch sein. Also ich bin ja jetzt hier ein Abidjan kann nicht nach Bamako zurück. Das liegt daran, weil das Auswärtige Amt hat so eine Krisenstufe für Mali erlassen, dass eben deutsche Akteure, auch wie die GIZ, KfW, andere Stiftungen nicht mit entsandtem Personal vor Ort sein können.
Vielleicht sagen wir das noch kurz dazu. Abidjan ist in der Elfenbeinküste.
In Côte d'Ivoire, genau.
In Côte d'Ivoire, genau, ja.
In Niger im Nachbarland haben wir aktuell, ja, da gibt es zwar noch eine deutsche Botschaft, aber nur Ortskräfte, kein entsandtes Personal. Da gab es auch Entführungsrisiken. Also ja, es ist unsere Einflussmöglichkeiten. Also wir wollen was machen, aber es scheitert einfach an den Gegebenheiten, den politischen Verhältnissen und der Sicherheitslage. Am Ende sind wir dann im Prinzip Zuschauer.
Wenn man an dieser Rolle was ändern könnte und wir nicht nur Zuschauer wären als Europäerinnen und Europäer, was wäre denn dann vordringlich? Militärische Unterstützung ja wahrscheinlich eher nicht, aber was könnte man dann konkret machen? Wäre das eher humanitäre Hilfe, wären das Anti-Desinformationskampagnen oder Wirtschaftskooperationen oder Sie haben ja sehr lange da gelebt oder was ganz anderes?
Ja, also ich denke, humanitäre Hilfe ist mit Sicherheit eine Priorität. Wir haben fast 400.000 malische Flüchtlinge in Mauretanien, die wollen auch nicht nach Europa, aber man sollte ihnen schon die Lebensbedingungen geben, dass die vernünftig leben können, vielleicht dann was neu aufbauen. Dass sie zurückkehren können, ist eher unwahrscheinlich und die UNO muss sehr stark kürzen, weil die USA und der Trump haben sich zurückgezogen, die Europäer kürzen. Also das ist mit Sicherheit humanitäre Hilfe auf dem anderen Ende des Sahel, im Tschad. 1,5 Millionen Flüchtlinge aus dem Sudan, da geht der UNO auch langsam das Geld aus, also da. Das ist mit Sicherheit eine Priorität. Entwicklungszusammenarbeit macht wirklich Sinn, sollte man wirklich weitermachen, weil das hilft dann den Menschen. Und man soll ja die nicht dafür bestrafen, dass sie nun von schlechten Regierungen regiert werden. Militärisch glaube ich nicht, dass wir da noch viel machen können. Das ist also der Konflikt ist in einem Stadium, wo man militärisch wenig machen kann. Es sind ja jetzt Parallelgesellschaften aufgebaut worden von Dschihadisten. Die sind da zu stark. Und auch wie die malische Armee kämpft, das ist auch nicht immer förderungswürdig. Entweder laufen sie weg und lassen das ganze Material zurück, was man jetzt ganz gut sehen konnte im Norden, dass sie von anderen Staaten bekommen, oder sie lassen ihre Wut häufig in der Zivilbevölkerung aus, ähnlich wie die Russen. Also das ist ein schwieriger militärischer Partner. Deswegen aber ganz klar humanitäre Hilfe mit Sicherheit, Entwicklungszusammenarbeit, wenn es dann noch irgendwie geht, dann das sind sicherlich Ansätze und auch auf politischer Ebene würde ich in Kontakt bleiben. Die Russen werden irgendwann abziehen und die Regierungen werden auch irgendwann mal sich wandeln oder werden wieder mehr mit Europa machen wollen.
Jetzt haben wir schon ganz viel über die politische Situation, die militärischen Konflikte gesprochen. Diese Region ist aber auch ganz massiv schon von den Folgen der Klimakrise betroffen. Inwiefern verändert das oder verschlimmert das auch die Lage und die humanitäre Versorgung im Land?
Ja, das kann man ganz gut beobachten, dass die Wüste sich immer weiter ausbreitet oder immer weiter die Menschen immer gezwungen sind, die eigentlich vier Hürden, die im Norden Malis waren, immer mehr ins Zentrum drängen, in Südregionen, auch Burkina Faso. Also der Klimawandel verschlimmert die ganze Region noch. Also es gibt entweder gar kein Wasser, was häufig der Fall ist, man kann Äcker nicht anbauen, oder es gibt viel zu viel. Das ist das Paradox. Wir haben in Bamako, auch in anderen Ländern im Saal, andauernd Überschwemmungen. Ganze Städte saufen da praktisch ab. Das Klima wird unberechenbarer und das verstärkt nochmal diese ganzen anderen Krisen wie humanitäre, Kinder gehen nicht mehr zur Schule, Unsicherheit. Also das ist ein teuflischer Mix, der sich da zusammenbaut.
Ihre Zeit im Sahel neigt sich ja jetzt dem Ende zu. Im September geht's nach Beirut. Jetzt ist es für eine Bilanz bestimmt noch viel zu früh. Aber wenn Sie auf Ihre bald 5 Jahre zurückschauen, was war denn das Beste und was hätte auf gar keinen Fall passieren dürfen?
Als ich Ende 21 angekommen bin, es war wie so ein Wettrennen gegen die Zeit. Ne? Die Krise war natürlich schon voll da, man konnte aber noch. Also ich bin noch damals im Land noch viel rumgereist. Ségou, eine Stadt in Zentralmali, so tolle Sehenswürdigkeiten, diese alten Moscheen. Und da konnte man sich im Land noch bewegen. Es gab auch noch die UNO-Mission. Ich war dann noch ein paar Mal im Norden, in Gao, bei der Bundeswehr, in Mopti, im Zentrum. Also es war wirklich wie so ein Wettrennen gegen die Zeit. Ich habe jetzt gerade noch geschafft, nach Timbuktu zu kommen, diese legendäre Stadt da in der Wüste. Und das war wirklich das Frustrierendste. Man konnte diese Krise sehen. Wenn ich 2021 sagen würde, vielleicht zu heute, war das eigentlich noch völlig normal. Da konnte man in Bamako noch abends sich einigermaßen noch gut bewegen und so. Jetzt die verbleibenden Ausländer, die da sind, die bewegen sich nur zwischen ihrer Wohnung und dem Arbeitsplatz. Das Entführungsrisiko ist recht hoch geworden. Also das muss man schon sagen, das ist schon dramatisch. Das Schlimme ist, das ist ja nicht so ein Konflikt, den es jetzt seit Jahrzehnten gibt, wie jetzt zum Beispiel in Libyen die Revolution mit Gaddafi war weg 2011. Dann kommt es zum ersten Mal seit 40 Jahren wie mehr zurück. Für viele Menschen ist das dann noch alles sehr, sehr nah. 2012 gab es noch im Januar so ein Musikfestival in Timbuktu. Ne? Das ist ja, gerade machen wir jetzt 13, 14 Jahre. Das ist also in so einer kurzen Zeit, eine ganze Region so zusammenbricht, das hat es eigentlich kaum auch in anderen Weltregionen gegeben. Das macht es für die Menschen so dramatisch und das, muss ich sagen, es hat mich auch nachhaltig beeindruckt. Ich hatte früher als Journalist viel in verreutes Kriegseinsätze mitgemacht, da in Irak mit den Amerikanern, der libysche Revolution und Mosul mit ISIS und so. Aber das war, dass so eine Region so wie so ein Kartenhaus zusammenbricht, das fand ich schon sehr, also das hat mich nachhaltig beeindruckt.
Sagt Ulf Lessing, Leiter des Regionalprogramms Sahel der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank, Herr Lessing.
Gern geschehen.
Und wie zum Ende einer jeden Folge lassen wir nochmal Revue passieren, was wir gerade besprochen haben und was das Gespräch mit uns gemacht hat. Also ja, es ist super bedrückend und auch deprimierend, weil es einfach so perspektivlos ist und ich eigentlich vor allem daraus mitnehme, man kann jetzt gerade auch nicht so richtig was machen, zumindest nicht hier in Europa. Ich finde trotzdem gut und wichtig, dass wir uns da so intensiv mit beschäftigt haben, weil es ja auch interessant ist, wie viele Parallelen es gibt, zum Beispiel mit Blick auf diese enttäuschten Erwartungen an Russland. Das fand ich schon nochmal sehr wichtig, dass wir da hingeschaut haben, weil wir ähnliche Entwicklungen ja auch gesehen haben in Syrien, im Iran, wo eigentlich Russland sich dann eben nicht als verlässlicher Partner erwiesen hat. Interessant fand ich auch, dass wir wieder mal eine EU haben, die einfach, also deren Mitgliedstaaten sehr unterschiedliche Interessen verfolgen und deswegen auch nicht so eine richtig einheitliche Strategie findet und dass es auch ein Beispiel ist für die Kurzsichtigkeit, weil natürlich werden uns diese Themen nicht nur in Sachen Migration immer wieder begegnen und deswegen wäre es gut, wenn es da eine langfristigere Strategie gäbe. Martin, wie ging es dir?
Genauso wie dir, Katharina. Das war eine Folge, wo ich mir die ganze Zeit dachte, wie kann man dann noch irgendwie auf das Zuversichtliche kommen hier? Das gibt's gerade nicht so richtig. Trotzdem ist es richtig, solche Themen sich anzugucken und da sehr, sehr tief reinzutauchen. Denn Wegschauen bringt ja auch nichts. Du hast gesagt, das hat er auch gesagt, was dort passiert, wird uns irgendwann treffen. Das war ein wörtliches Zitat sogar. Und dass man die Menschen da bitte nicht dafür bestrafen soll, dass sie schlecht regiert werden. Das war für mich nochmal so ein Ansatz zu sagen, Mensch, Entwicklungszusammenarbeit hat ein total schlechtes Image. Auch in Deutschland mit Blick auf den Haushalt etc. und wird massiv gekürzt. Dabei wäre das gerade ein Ansatz zu sagen, man kann Menschen eben konkret helfen in Ländern, die nur vermeintlich weit weg sind, weil die Probleme einfach irgendwann zu uns kommen werden. Ich hatte den Eindruck, dass der Wettlauf gegen die Zeit, den er beschrieben hat, dass Ulf Lessing den verloren sieht und sein Schlusszitat, dass eine ganze Region in einem solchen Tempo zusammenbricht, dass das praktisch einmalig sei, auch wenn man in andere Regionen, und hat ja wirklich viel Erfahrung als Kriegsreporter, schaut, das fand ich schon bitter, aber wie gesagt, Wegschauen hilft nichts und deswegen fand ich es gut und richtig und eine sehr wertvolle Folge auch für unseren Podcast. Und das war Pott und die Welt für heute. Wir hören uns, wenn Sie mögen, in 2 Wochen wieder. Wir freuen uns über Feedback und über Bewertungen in den Podcatchern Ihrer Wahl oder auch bei YouTube. Ich bin Martin Bialecki.
Und ich bin Katharina Peetz. Danke fürs Zuhören.